Also tatsächlich sind es fünf solche Herangehensweise, fünf Risikokategorien, die man sich ansehen sollte. Und man darf bei solchen auch aktuellen Themen aber auch nicht vergessen, die ganz großen Risikokategorien, die meistens in Kombination zu Schwierigkeiten führen, sind doch immer wieder ähnliche. Es ist der Verlust von Marktanteil, weil zum Beispiel mein Erfolgsfaktor weggebrochen ist oder einfach die konjunkturelle Nachfrageschwankung. Das heißt, diese klassischen Basisrisiken sollte man in Anbetracht aller aktuellen Risiken nicht vernachlässigen.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simon Versadi und begrüße Sie recht herzlich zu unserer 65. Ausgabe. Unser heutiger Gast ist ein Unternehmer, er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und gleichzeitig in Volkswirtschaftslehre promoviert. Er hat eine Leidenschaft für wert- und risikoorientierte Unternehmensführung entwickelt und seine Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement. All das wird heute besprochen. Es geht natürlich aber auch um die aktuelle wirtschaftliche Lage. Dazu werden wir auch einen kleinen Schwenk machen. Aber so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Werner Gleißner. Schön, dass Sie da sind.
Freut mich, dass ich hier sein kann.
Herr Gleißner, wie das bei uns so im Podcast üblich ist, am Anfang unseres Podcasts, bevor wir mit der Fachlichkeit anfangen, habe ich mir so ein paar persönliche Fragen ausgedacht, die ich Ihnen ganz gerne stellen würde. Was war denn Ihr schlechtestes Fach in der Schule und was haben Sie heute daraus für Lehren gezogen?
Mein schlechtestes Fach war Englisch und es war mir relativ schnell klar gewesen, dass es besser ist, sich dann auf die Dinge zu konzentrieren, die man richtig gut kann. Und man kommt ganz gut tatsächlich auch ohne tiefe Kenntnisse in Englisch zurecht. Besser, man kann in einer Sprache vernünftig die Sachen bearbeiten und dann übersetzen.
Einfach mal einen Blick in den Lebensmittelladen, wenn Sie zum Einkaufen gehen. Um welches Produkt machen Sie immer einen großen Bogen?
Immer um die Zigaretten. Es gibt kein Produkt, das die Lebenserwartung des Menschen so stark negativ beeinflusst wie die Zigaretten. Also daher sollte man da die Finger davon lassen.
Ein Blick vielleicht so ein bisschen in das Thema so Verhaltensmuster, Erziehung. Was ist aus Ihrer Sicht wertekonservativ?
Also das ist ein extrem breites Thema. Kann man einen ganz eigenen Podcast wahrscheinlich dazu gestalten. Aus meiner Sicht ist ein Kernaspekt, dass man die auch eher traditionellen Werte oder sagen wir Tugenden berücksichtigt, dass solche Dinge wie zum Beispiel Fleiß und Disziplin durchaus noch adäquat berücksichtigt werden.
Und gab es schon mal in Ihrem Leben, in Ihrem Berufsleben ungefragtes Feedback?
Also ungefragtes Feedback gibt es eigentlich regelmäßig und ich freue mich ja auch immer auf ungefragtes Feedback, sei es bei einem Seminar oder einem entsprechenden Projekt. Ich glaube sogar, dass man bei den ungefragten Feedbacks auch als meiste lernt.
Und last but not least, und das ist dann gleichzeitig der Übergang zu unserem Kernthema, wenn es nämlich nicht so gewesen wäre, was wäre denn Ihr Plan B in Ihrem Job gewesen?
Also ich hatte im Studium natürlich über einen Plan B nachgedacht, das wäre Investmentbanking gewesen.
Oh, auch heute noch?
Wahrscheinlich zumindest in der Gruppe der interessanten Themen, aber es fehlt eben die für mich besonders wichtige wissenschaftliche Beschäftigung und deshalb ist der Plan im Vergleich zu dem, was ich heute mache, doch vergleichsweise wenig attraktiv, auch wenn er sicherlich ein besser bezahlter Plan wäre.
Herr Gleißner, Sie befassen sich ja mit wert- und risikoorientierter Unternehmensführung auf Basis von Bewertungsverfahren für unvollkommene Kapitalmärkte, wie es so schön heißt. Ich möchte aber ganz gerne irgendwo in der Geschichte anfangen, Ihres beruflichen Werdegangs. Was hat Sie denn schon bereits vielleicht während Ihres Studiums an dem Thema Risikomanagement oder Unternehmensbewertung fasziniert und dann vor allen Dingen in eine gewisse Forschung einzusteigen? Das würde mich mal interessieren, wie man da sozusagen den Schwung nach einem Studium hinmacht.
Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fachrichtung Unternehmensplanung und dann in Volkswirtschaftslehre promoviert. Und in beiden Themenfeldern ist mir ein Aspekt aufgefallen, dass es im Kern immer wieder um unternehmerische Entscheidungen geht oder um politische Entscheidungen. Und das große Problem bei allen Entscheidungen ist, dass die Zukunft nicht sicher vorhersehbar ist. Und das sind eben genau die Risiken, die dazu führen, dass irgendwelche komischen Dinge auftreten. Deshalb war mir klar, wenn man sich vernünftig und fundiert mit Entscheidungsvorbereitung auseinandersetzen muss, dann muss man sich mit dem Thema Risiko auseinandersetzen. Und das war für mich der Einstieg in das Thema.
Jetzt ist das Thema Risikomanagement in meinen Augen oftmals in Unternehmen so ein bisschen ein Verwaltungsthema, weil Risikomanagement heißt ja dann auch tatsächlich mit Risiken tatsächlich umgehen. Wenn Sie jetzt heute auf Unternehmen schauen, wir sagen, gehen wir mal von mittelständischen Unternehmen, das sind meine Favoriten, auch die familiengeführten Unternehmen. Welche Ausprägung des Risikomanagements nehmen Sie denn dort wahr?
Also man muss sich mal ansehen, was Risikomanagement überhaupt ist, und dann kann man, glaube ich, betrachten, was wir heute in der Praxis sehen. Wir stellen fest, dass das, was Risikomanagement eigentlich ist, in den meisten Unternehmen und auch bei den Großen überhaupt nicht verstanden wird. Wenn es um das Thema Risikomanagement geht, dann muss man erstmal ganz grundsätzlich sagen, was ist überhaupt ein Risiko? Ein Risiko ist nichts anderes als die Möglichkeit einer Planabweichung. Ich plane etwas für die Zukunft und es kann eine positive oder negative Abweichung geben, was übrigens Chancen und Gefahren betrachtet. Das ist das Thema, um das es geht. Und warum sind die wichtig? Wie eben schon erwähnt, ist es wichtig, weil jede unternehmerische Tätigkeit eben genau mit Risiken verbunden ist, und deshalb muss ich die Risiken in Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt, die Kerngeschichte, um die es hier geht, ist, dass man Risiken eben nicht nur irgendwie analysiert oder vielleicht einzelne Bewältigungsmaßnahmen hat, sondern dass man bei jeder wichtigen Entscheidung die damit verbundenen Risiken im Kalkül mit einbezieht. Das ist die Idee, man redet von einem entscheidungsorientierten Risikomanagement. In der Praxis ist diese Idee zum großen Teil nach wie vor nicht angekommen. Das heißt, da sieht man tatsächlich sehr bürokratische Systeme oder Unternehmen, die sich gar nicht mit Risiken auseinandersetzen. Wenn man da ein bisschen tiefer guckt, was denn die Ursachen sind, dann stellt man fest, dass das auf der einen Seite zwar durchaus fachliche Kenntnisdefizite sind, aber ein sehr tiefer Grund ist eigentlich in der Psychologie zu suchen. Die Menschen mögen sich eben mit Risiko nicht beschäftigen. Die psychologische Forschung, die kann man so etwas simpel zusammenfassen unter dem Schlagwort Risikoblindheit. Der Mensch möchte ein Wunschszenario für die Zukunft sehen und gar nicht hören, dass es zu Abweichungen kommt. Und deshalb verdrängt man die Risiken. Und wenn man doch über ein Risiko stolpert, auch das zeigt die psychologische Forschung, wird es völlig falsch eingeschätzt. Eher unbedeutende Risiken werden ganz hoch gesetzt, weil man gerade davon gelesen hat, und viel wichtige Risiken werden ignoriert. Das sehen wir heute im Risikomanagement in der Praxis. Die Risikomanagementsysteme sind zu einem großen Teil nicht in der Lage, die Risiken, die wirklich wichtig sind, zu erkennen und beurteilen, ob daraus eine Krise entstehen kann. Die Risiken werden nicht sachgerecht bei Entscheidungen berücksichtigt, und insgesamt wird das Thema als eher bürokratische Sache missverstanden.
Ja, also dieses Missverständnis des Risikomanagements, das nehme ich auch wahr, weil oftmals dann mal bei einem Lieferanten ist man dann überrascht, dass der auf einmal vielleicht nicht mehr lieferfähig ist, oder man ist überrascht, dass irgendwelche Kunden auf einmal nicht mehr zahlungsfähig sind. Dabei gibt es ja ganz einfache Möglichkeiten, um das herauszufinden. Und Sie sprachen auch davon, dass es relativ einfache Möglichkeiten gibt. Jetzt mal konkret nachgefragt, vielleicht mal so ein Takeaway für unsere mittelständischen Unternehmer. Mit welchen drei konkreten Blickfeldern könnte man bereits erste Risiken vielleicht schon identifizieren in seinem Businessmodell? Das ist natürlich klar, dass jetzt jedes unterschiedlich ist, aber vielleicht gibt es so drei so Kernthemen, wo Sie sagen können, ja, wenn man die beherrscht, dann hat man zumindest mal den ersten Aufschlag getan.
Also tatsächlich sind es fünf solche Herangehensweise, fünf Risikokategorien, die man sich ansehen sollte. Die erste große Risikogruppe, das sind die Risiken der operativen Leistungserstellung. Die zu identifizieren erfordert, dass ich mir die Wertschöpfungskette und die Unterstützungsprozesse ansehe und anschaue, wo denn Abweichungen vom geplanten Ablauf vorkommen können. Dass eine Maschine ausfällt, dass ein Cyberangriff mich alarmlegt. Die zweite Kategorie von Risiken sind die Planungs- und Finanzrisiken. Die zu identifizieren ist sehr einfach. Ich muss mir nur ansehen, auf welchen unsicheren Planungsprämissen meine Unternehmensplanung basiert. Annahme über die Energiekosten, Annahme über den Marktanteil, Annahme über die Nachfrageentwicklung. Jede unsichere Planungsprämisse ist ein Risiko. Die dritte Kategorie, das sind die strategischen Risiken durch Bedrohung der Erfolgsfaktoren. Dabei muss ich im Prinzip nacheinander zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, wovon hängt der Erfolg meines Unternehmens eigentlich langfristig ab? Zum Beispiel von der Marke. Und die Zusatzfrage ist, was könnte genau diesen Erfolgsfaktor zerstören? Die vierte Kategorie sind Risiken, die sich aus dem Branchenumfeld ergeben, zum Beispiel durch kritische Abhängigkeit von Kunden und Lieferanten, die Gefahr des Markteintritts neuer Wettbewerber oder auch Substitutionsprodukte. Und die fünfte Risikokategorie, das sind die volkswirtschaftlichen und geopolitischen Risiken, also die, die nicht nur eine Branche, sondern alle betreffen. Das heißt, da gibt es Analysen, zum Beispiel bei uns die volkswirtschaftliche Krisenampel, die zeigt, welche Bedrohungen sind denn aus dem Umfeld zu erwarten. Geopolitische Risiken, die mögliche Gefahr einer neuen Finanz- und Schuldenkrise in Anbetracht des hohen Schuldenniveaus. Und da muss man sich Gedanken machen, wie würde denn eine solche Krise auf mein Unternehmen wirken? Wenn man diese fünf Kategorien systematisch durchgeht, dann hat man mit einem sehr überschaubaren Aufwand mit ziemlicher Sicherheit die wirklich wichtigen Risiken auf dem Radarschirm.
Sie erwähnten gerade das Thema Cyberrisiken. Das würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz vertiefen, weil das natürlich so ein Thema ist, vor dem bist du ja nicht gefeit und man liest sehr wenig. Man weiß aber trotzdem, dass jede Menge Mittelständler, Krankenhäuser, Verwaltungen mitunter schon Opfer eines Angriffs geworden sind und man sich dann teilweise rauskauft. Oftmals gibt es dann so eine E-Mail an alle, bitte keine externen Inhalte öffnen und solche Dinge. Oder man investiert dann in entsprechendes Netzwerktechnik. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Erwartungshaltung mal nach vorne geschaut? Wie wird sich denn das Thema weiterentwickeln?
Also es gibt natürlich immer wieder Risikofelder, die aus unterschiedlichen Gründen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Da gehört sicherlich Cyberrisiko dazu. Und bei dem Thema Cyberrisiko muss man ganz klar sagen, das ist eine der Risikokategorien, die in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind. Und wenn wir die Zukunftsentwicklung, Digitalisierung, KI ansehen, werden diese Risiken weiter steigen und zwar im Endeffekt für praktisch alle Unternehmen. Also auch die mittelständischen Unternehmen müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sehen, dass es durchaus auch Risiken gibt, die man zum Beispiel aus regulatorischen Gründen sehr intensiv betrachtet. Wir haben in dem Bereich der Welt der Nachhaltigkeitsberichterstattung viele Unternehmen, die sich heute mit den Risiken zum Beispiel von Extremwetterereignissen auseinandersetzen oder ESG-Risiken. Ja, da muss ich bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, aber wenn man die harten Daten ansieht, spielen diese Risiken Naturkatastrophen immer erfreulicherweise doch keine so allzu große Rolle. Und man darf bei solchen auch aktuellen Themen aber auch nicht vergessen, die ganz großen Risikokategorien, die meistens in Kombination zu Schwierigkeiten führen, sind doch immer wieder ähnliche. Es ist der Verlust von Marktanteil, weil zum Beispiel mein Erfolgsfaktor weggebrochen ist oder einfach die konjunkturelle Nachfrageschwankung. Das heißt, diese klassischen Basisrisiken sollte man in Anbetracht aller aktuellen Risiken nicht vernachlässigen.
Was ich allerdings auch wahrnehme, ist beispielsweise das Finanzierungsrisiko. Das ist ja eines meiner Themen. Und wenn ich jetzt also dann mal lese, dass am Wochenende die FAZ geschrieben hat, dass also die Kreditvergabe weiterhin rückläufig ist, ja, bei den Banken und das Thema dort also auch eher sich nicht so entwickelt, wie sich das vielleicht der ein oder andere so vorstellt. Und bei den Herausforderungen, Sie hatten ja gerade das Thema ESG angesprochen, Cyber hatten wir gerade kurz angesprochen, da stehen ja auch finanzielle Bedürfnisse in den Unternehmen. Wie sieht es bei der Risikobetrachtung in puncto Liquiditätssicherung aus? Muss ich als Unternehmer nicht auch die Banken als einen Risikofaktor einschätzen und einwerten?
Also im Kontext der Finanzierungsrisiken muss man zwei Aspekte klar voneinander trennen. Es gibt eine exogene Komponente, an der das Unternehmen relativ wenig ändern kann. Dass eben zum Beispiel das Zinsniveau ansteigt, das sind Modelle der Volkswirtschaftslehre, der Wirtschafts- und Geldpolitik, mit denen man über Zinsentwicklung und die unsicheren zukünftigen Zinsen nachdenken kann. Und es ist auch tatsächlich das Bankenverhalten. Das haben wir in der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise relativ deutlich gesehen, dass Unternehmen, die eigentlich gar nicht schlecht dastehen, eben trotzdem kein Geld bekommen haben. Das ist eine exogene Komponente. Aber die bei weitem dominierende Finanzierungsrisikokomponente kommt aus den Unternehmen selber. Und das ist wichtig zu sehen. Die Finanzierungsrisiken sind ein Folgerisiko der restlichen Risiken. Da muss ich vielleicht eines voranstellen. Wir haben seit 2021 mit dem StaRUG ein Gesetz, Paragraph 1 StaRUG, das alle haftungsbeschränkten Unternehmen, also insbesondere alle Kapitalgesellschaften, auch des Mittelstands verpflichtet, ein System zur Risiko- und Krisenfrüherkennung zu implementieren. Und die Anforderung ist, eine mögliche bestandsgefährdende Entwicklung, also eine schwere Krise, früh zu erkennen, um dann rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und dafür ist es notwendig, die Risiken des Unternehmens erstmal zu identifizieren, dann sachgerecht zu quantifizieren und dann vor allen Dingen wichtigste Aufgabe zu aggregieren, also die Kombinationseffekte der Risiken durchzurechnen, um zu gucken, ob irgendeine Kombination dieser Risiken zu schlimmen Dingen führt. Und was hat das mit Liquidität zu tun? Na, diese schlimmen Dinge sind genau, dass irgendeine blöde Kombination von Risiken dazu führt, dass das Rating meines Unternehmens in einen Bereich hineinrutschen könnte, der zu schlecht ist, oder dass Kreditvereinbarungen, Covenants verletzt werden, die zu einer Kreditkündigung führen. Das heißt also, im Kern geht es bei diesen heutigen Verfahren, Risikoanalyse und Risikoaggregation, darum herauszufinden, wie viel Prozent aller Szenarien, die sich aus anderen Risiken zusammensetzen, führen denn genau dazu, dass meine Finanzierung gefährdet ist. Das nennt man dann übrigens die Gefährdungswahrscheinlichkeit. Und wenn die in den kritischen Bereich hineinkommt, dann muss ich, steht auch in Paragraph 1 StaRUG drin, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen und das Aufsichtsgremium übrigens unverzüglich zu informieren. Und wir sehen heute ganz klar, die vorhandenen Risikomanagementsysteme, die in den letzten Jahren aufgebaut worden sind, betrachten hauptsächlich noch die Gewinnwirkungen. Die spielen aber gar keine Rolle, denn genau es sind die Liquiditätsauswirkungen, die mir wehtun. Und diese Liquiditätsprobleme entstehen typischerweise darauf, dass mein Rating zu schlecht wird. Und wenn mein Rating zu schlecht wird, bekomme ich keine Auswirkung, kein Geld mehr. Und deshalb geht es im Kern darum, die Wirkungen der anderen Risiken auf das Rating und die Covenants der Unternehmen zu beurteilen.
Ja, also letztendlich ist es ja quasi ein Arbeiten, tägliches Arbeiten an den Risiken, um letztendlich dieses kumulierte Risiko in Bezug auf die Finanzierungssicherung quasi zu vermeiden, um gewisse Prozesse einfach am Laufen zu lassen. Mir kommt die ganze Zeit im Kopf die Frage, ist nicht auch das Personal ein Risikofaktor? Schlussendlich hat eins derjenige vor dem Rechner sitzt, der dann letztendlich die Datei öffnet, die da zu einem Ausfall der gesamten IT führt, der quasi vielleicht als Mitarbeitender mangels vielleicht irgendwelcher Regularien der Führungskräfte oder sonst was, vielleicht einfach Dinge tut, die nicht getan werden sollten, die dann eben auch ein Risiko auslösen. Also das Thema Personal würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen besprechen. Ist das nicht auch ein Thema, was von Seiten vielleicht von HR kommen muss? Oder wie kann dort zum Beispiel ein Risiko eingeschätzt werden? Ist das überhaupt denkbar oder hat das jemals bereits bei Ihnen mal so eine Rolle gespielt?
Also das spielt eine große Rolle. Diese Risiken, Personalrisiken, die gehören in diese erste Risikokategorie, zumindest zum ganz erheblichen Teil. Diese erste Risikokategorie, die ich erwähnt habe, da geht es ja um den Prozess der Geschäftstätigkeit. Und innerhalb dieser Risiken der Leistungserstellung gibt es eine Subgruppe, die heißen operationelle Risiken. Und innerhalb der Gruppe der operationellen Risiken spielt eine große Rolle die operationellen Risiken, die durch Fehlverhalten von Menschen ausgelöst werden, bis hin zu Fraudfällen. Das heißt, da geht es darum, wie kann ein falsches Verhalten von Menschen dazu führen, dass irgendetwas schief geht, ob das ein Betrugsfall ist oder einfach auch nur, dass jemand einen Cyberangriff zu einfach gestaltet, weil er zum Beispiel eben sein Passwort irgendwie in die Welt hineinbläst. Das gehört dort hinein. Übrigens das Wichtigste, personenbezogene Risiko in den mittelständischen Unternehmen ist schlicht und ergreifend der Ausfall des Unternehmers selbst. Wir haben da an der Uni Dresden vor einigen Jahren eine große Analyse zu dem Themenfeld gemacht. Das Risikoprofil solcher eher mittelständischen Unternehmen weicht deutlich von denen der großen Unternehmen mit mehr Diversifikationsmöglichkeiten ab. Da kam heraus, der Ausfall des Unternehmers, an dem extrem viel des Unternehmens hängt, ist das größte Einzelrisiko.
Also in Bezug auf Nachfolge habe ich auch so in den letzten Jahren so ein bisschen immer so das wahrgenommen. Es ist ja quasi auch so wie, also gerade so inhabergeführte Unternehmen sind oftmals scheitern ja an der Frage, wie geht es eigentlich bei mir weiter? Wir haben jetzt hier auch in Rosenheim einen Fall, ein namhaftes Unternehmen, oder nicht ein namhaftes Unternehmen, sondern ein Einzelhandelsunternehmen macht seine Pforten zum Ende des Jahres zu, was sehr schade ist, weil dann bleibt nur noch eine Kette übrig und dann, das war's dann irgendwie, die individuelle Beratung geht auch flöten, weil eben die Kinder nicht bereit sind, sich dem Einzelhandel so zu stellen, den ganzen Stürmen, die es da immer auch gibt und auch den Herausforderungen. Hat sich in den letzten Jahren, ich meine, das Thema Nachfolge ist ja schon seit Jahrzehnten auch in aller Munde und immer wieder wird darüber gesprochen, Deutschland hat ein Nachfolgeproblem. Wenn man jetzt gerade mal das Thema unter Risikoaspekten betrifft, gilt es nicht eigentlich schon so, dass man mit der Gründung letztendlich sich um die Nachfolge kümmern muss, weil kurz vor Schluss, wenn man sagt, naja, in 5 Jahren möchte ich gerne in Rente gehen, ist es wahrscheinlich zu spät, um gewisse Nachfolge aufzubauen, wenn man keine Kinder hat an der Stelle. Aber wie ist denn da so Ihre Beobachtung?
Also ganz grundsätzlich ist das ein ganz zentrales Feld oder eine ganz zentrale Fragestellung in einem unserer seit vielen Jahren ganz großen Forschungsprojekte, nämlich wie misst und verbessert man denn eigentlich die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, speziell auch von Familienunternehmen, unser Q-Score-Modell, um das, den Begriff mal zu erwähnen. Da geht es insgesamt um die Frage, was macht Unternehmen eigentlich langfristig erfolgreich? Und da gibt es sehr spannende Forschungsergebnisse, kann ich gerne noch ein bisschen was erläutern. Und da spielt genau das Thema der Nachfolge natürlich mittlerweile eine große Rolle. Und es ist genau, wie Sie vermuten, das Problem oder das Risiko, dass die Nachfolge nicht klappt oder gar nicht versucht wird, nimmt zu. Und dafür gibt es im Kern drei Ursachen. Das eine ist die einfach schlichte demografische Entwicklung, die es insgesamt größere Schwierigkeiten macht. Wir haben einfach insgesamt weniger geeignete Personen für alle möglichen Arten von Funktionen und da gehört die Funktion des Unternehmers als Nachfolger eben auch dazu. Das zweite Problem ist, dass wir auch schon relativ lang in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern, die Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzugehen, ist eben überschaubar. Auch die Rahmenbedingungen sind schwieriger, wenn ich die jetzt zum Beispiel mal mit den USA vergleiche. Und das dritte Problem, das in den letzten Jahren vielleicht offensichtlich geworden ist, aber länger schon da ist, ist, dass wir eben im Standort Deutschland auch zunehmend ganz klare Standortrisiken bekommen. Wir haben eben viele Entwicklungen in Deutschland, die es eben schwierig macht, an diesem Standort langfristig erfolgreich zu sein. Und das sehen natürlich viele der potenziellen Nachfolger auch, dass es möglicherweise eine bessere Strategie ist, zu einem heute noch erzielbaren Preis das Unternehmen zu verkaufen, als mit viel Mühe und Risiken das Unternehmen weiterzuführen und dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren doch verkaufen zu müssen, aber dann zu einer viel schlechteren Kondition. Das heißt, die Unsicherheit über die Zukunftsentwicklung des Standorts Deutschland ist etwas, was die Nachfolger natürlich auch erschwert. Man kann es auch positiv formulieren, zumindest die Hürde, das Unternehmen aufzurichten, wird höher. Ich muss also schon ein höheres Level an Zukunftsfähigkeit des Unternehmens selber erreichen, weil die Standortbedingungen im Allgemeinen eher schwieriger werden.
Ich würde aber ganz gerne den Q-Score mit Ihnen besprechen, weil den Q-Score, den habe ich auch in der Vorbereitung gelesen. Aber bevor ich da jetzt irgendwas erzähle, lieber Herr Gleisner, erzählen Sie uns bitte etwas, weil das ist etwas, was, glaube ich, ziemlich spannend ist. Und was ich da so gelesen habe, kann ein Unternehmer mit diesem Element sich einiges an Erkenntnissen gewinnen, kann er einiges an Erkenntnissen gewinnen.
Gerne. Vielleicht 2 Anmerkungen zur Vorgeschichte. Ich hatte eingangs erzählt, dass mich das Thema Risiko eigentlich schon immer vor dem Hintergrund der großen strategischen Entscheidungen der Unternehmen interessiert hat, bei dem ich eben Risiken mit berücksichtigen muss. Und das Ganze ist natürlich sehr eng verwoben mit der Fragestellung, wie muss ich denn eigentlich Unternehmen ausrichten, welche Entscheidungen muss ich treffen, damit ich dann eben nachhaltig wirklich erfolgreich bin. Und deshalb ist das ein Feld, in dem ich seit über 20 Jahren forsche, auch in meiner Funktion als Professor an der Universität Dresden, ist das diese strategische Fragestellung, mich hat mich immer begleitet. Und aus den vielen Forschungen kam schon vor einigen Jahren die Idee, dass man ein kompaktes Konzept aufbaut mit genau denjenigen Faktoren, die den nachhaltigen Unternehmenserfolg beeinflussen und von denen die Wissenschaft ein relativ klares Bild hat, dass sie wirklich relevant sind. Also nicht nur die Meinung, sondern das, was Evidenz hat. Und ich hatte jetzt vor etwa 5 Jahren mit meinem Kollegen Professor Arnold Weismann genau vor dem Hintergrund der Herausforderung der Familienunternehmen überlegt, dass man dieses Modell, das wir Q-Score genannt haben, eben gerade auch ausrichten sollte auf die Familienunternehmen, die nämlich genau vor dem Problem stehen, dass man A, die Zukunftsfähigkeit heute erstmal sauber beurteilen muss, wegen der knappen Zeit, die man auch in der Unternehmensführung hat, dann an den wirklich wichtigen Punkten ansetzt. So ist dieses heutige Q-Score-Modell entstanden. Und was ist die Erkenntnis? Also wenn man es mal ganz knapp zusammenfasst, ist es überraschend einfach, was Unternehmen nachhaltig erfolgreich macht. Wir wissen, dass das Unternehmen zunächst einmal etwas haben muss, was wir finanzielle Nachhaltigkeit nennen. Das ist mit einer überschaubaren Anzahl von 4 Kennzahlen messbar. Da gehört zum Beispiel die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens dazu und die Gewinnvolatilität. Diese finanzielle Nachhaltigkeit ist erstmal notwendig, um auch nicht die nächste kleine Krise 2 oder 3 Jahren schon unterzugehen. Wer dann in 2, 3 Jahren pleite ist, der braucht nicht über 30 Jahre Zukunftsperspektiven nachzudenken. Das Zweite ist, ich muss beurteilen, wie robust die Unternehmensstrategie ist und wie resilient die angehängte Wertschöpfungskette. Auch das kann man relativ klar beurteilen. Wir wissen, dass Unternehmen robuste Strategien haben, wenn sie Kernkompetenzen haben, die zu Wettbewerbsvorteilen in wichtigen Kaufkriterien führen. Dann habe ich nämlich Preissetzungsmacht und kann zum Beispiel Kostenschwankungen leicht übertragen. Wir wissen, dass man kritische Abhängigkeiten von einzelnen Kunden oder Lieferanten beispielsweise vermeiden muss. Das sind Dinge, mit denen man sehr klar indikatorgestützt die Robustheit beurteilt. Und das Dritte, und das ist übrigens dann der Verknüpfungspunkt zum Risikomanagement, die dritte wichtige Eigenschaft ist, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, mit Chancen und Gefahren gut umzugehen. Sie brauchen Fähigkeiten im Umgang mit Unsicherheit. Sie müssen nämlich auf der einen Seite in der Lage sein, neue Risiken rechtzeitig zu erkennen, um dann nicht überrascht zu werden. Und vor allen Dingen müssen sie in der Lage sein, bei allen wichtigen unternehmerischen Entscheidungen die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. Also ich soll schon vor der Entscheidung wissen, was habe ich danach. Wenn ich das nicht hinbekomme, ist nämlich immer die Gefahr groß, dass ich durch eine dumme Fehlentscheidung mein 30 Jahre erfolgreiches Unternehmen ruiniere, eine zu groß dimensionierte Investition oder eine Akquisition oder, Ihr Beispiel vorhin, wieder mal ein Finanzierungsproblem. Ich unterschreibe eben mal schnell einen Kreditvertrag mit ein paar Covenants und übersehe, dass eine blöde Kombination von Risiken zu einem Reißen dieser Covenants, der Kreditvereinbarung führt, und schon ist mein Unternehmen in den Schlamassel. Also im Kern ist es das, was der Q-Score macht. Das ist ein Messsystem, ein einfaches, sehr kompaktes Messsystem, das beurteilt, ob das Unternehmen finanziell nachhaltig ist, eine robuste Strategie hat und adäquate Fähigkeiten im Umgang mit Unsicherheit. Und mit dem Effekt, dass es eben nach der Beurteilung klar fokussierte Ideen abgeleitet werden. An welchen Stellen sollte man denn anfangen, um die Zukunftsfähigkeit auch zu verbessern?
Das bringt bei mir so den Begriff der eisernen Reserve, von dem ich mal ganz gerne spreche, weil ich immer so ein bisschen darauf plädiere, bau dir eine eiserne Reserve auf, damit du zumindest auch in schwierigen Zeiten nicht unbedingt abhängig bist von irgendwelchen externen Finanziers und eine gewisse Phase, die ja individuell sicherlich definierbar ist, ob 3 oder 6 Monate, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das war ja auch eines der Themen in der Corona-Zeit, wenn ich da so an unsere Gastronomie denke, die also noch nicht mal in der Lage sind, 1 Monat durchzuhalten, ja, und dann eben nach staatlicher Unterstützung geschrien haben, die dann auch kam, aber schlussendlich bei mangelnden Renditen eben dazu geführt hat, dass du diese nicht mehr zurückzahlen kannst. Ne? Und das ist eben, glaube ich, so das Thema.
Das zeigt übrigens auch die Bedeutung des Risikomanagements. Risikomanagement in dem ökonomischen Sinn, wie ich es erläutert habe, muss natürlich diese schon erwähnten Anforderungen aus dem Gesetz StaRUG erfüllen. Aber an der Stelle, wenn es um Finanzierung geht, sieht man eben, worum es uns ökonomisch geht. Wenn ich so etwas wie Ihre eiserne Reserve abschätzen möchte, dann kann ich im ersten Schritt sagen, naja, so Pi mal Daumen, ich nehme eben x Monate mal meine fixen Zahlungswirksamkosten, um mal ein Beispiel zu sagen. Aber wenn Sie es genauer beurteilen wissen, müssen Sie den Umfang der Risiken kennen. Denn je mehr Risiko Sie haben, desto mehr Verluste können auftreten, desto mehr Eigenkapital und Liquidität brauchen Sie. Und wie macht man das? Naja, das ist ein automatischer Output eines vernünftigen Risikomanagements. Nach der Risikoanalyse findet die schon erwähnte Risikoaggregation statt. Was passiert bei der Risikoaggregation? Ich rechne die Kombinationseffekte der Risiken durch, um dann zum Beispiel zu sagen, welcher Verlust wird mit 95%iger Sicherheit nicht überschritten? Das macht eine Monte-Carlo-Simulation. Gibt es heute kostenlose Software, schafft man im halben Tag. Also kein Hexenwerk. Aber dann wissen Sie erstmal, welche Verluste entstehen können. Und dann ist natürlich klar, es wäre nicht so schlecht, auch so viel Eigenkapital zu haben, um diese Verluste abzudecken. Und die Idee ist wirklich super simpel. Wenn Sie mehr Risiken haben, können mehr Verluste entstehen, brauchen Sie mehr Eigenkapital.
Ja, genau. Aber viele glauben ja immer noch, ja, ich habe doch eine Eigenkapitalquote von 50% oder 60% und dann guckst du mal auf die Bankkonten und da steht da relativ dürftig, also so habe ich es auch schon des Öfteren gesehen, da hast du dann auf einmal Liquiditätsbestände, die wirklich ernüchternd sind bei einem hohen Eigenkapitalbestand, der dann oftmals nur durch Bewertungsthematiken zustande gekommen ist. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Thema, weil wir dann das nützt mir nichts, ich habe keine Liquidität auf dem Hof. Ne?
Genau, also den Unterschied zwischen Eigenkapital und Liquidität, den muss man erstmal verstehen. Wie vorhin schon erwähnt, die Liquiditätsseite ist in der Regel das Kritischere. Aber man muss vor allen Dingen auch sehen, dass hier eigentlich ein grundsätzliches methodisches Problem besteht, auch in den Ratingsystemen. Wir haben kurz vor der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise auch an der Uni Dresden ein Projekt gemacht, das ging schon im Kontext Basel II los, mit der Frage, welche Probleme haben denn die Bankenratingssysteme? Und da ist wichtig zu verstehen, dass die Ratingsysteme der Banken mit ihren Kennzahlen, der Eigenkapitalquote, Gesamtkapitalrendite etc. gut in der Lage sind, das Risikodeckungspotenzial des Unternehmens zu beurteilen, wie viel Eigenkapital ist da und die Ertragskraft. Aber für eine Beurteilung der Insolvenzwahrscheinlichkeit brauche ich eine dritte Information, nämlich die Ertragsvolatilität. Und die fließt gar nicht ein. Und deshalb ist man auf dem Auge eben blind. Man kann nicht sagen, dass eine Eigenkapitalquote von 50% ausreicht, wenn ich den Risikoumfang nicht kenne. Denken Sie im Extremfall an die ganzen jungen gegründeten Unternehmen. Die starten meistens mit 100% Eigenkapital und trotzdem ist die Hälfte nach 5 Jahren tot. Ohne eine Information, wie viel Risiko die eingehen, können Sie die Eigenkapitalausstattung schlicht und ergreifend nicht beurteilen.
Jetzt mal hier nochmal ganz kurz einen Blick auf das aktuelle Geschehen. Also gestern habe ich erst gelesen, die Insolvenzzahlen steigen und steigen. Auch jetzt im Vergleich zu vor Corona-Zeit sind wir auf einem relativ hohen Niveau aktuell. Wenn man jetzt mal da genauer reinschaut, ist das zum Teil für mich so ein bisschen so, ja, so gefühlt so, ich schließe mein Unternehmen, weil ich ja eh keinen Nachfolger mehr finde. Dann gibt es die einen, die dann sagen, naja, also jetzt habe ich hier Schwierigkeiten, Automobilzulieferer, kann man, glaube ich, relativ gut beobachten, dass man das, also die also in extremen Schwierigkeiten sind. Das Marktgeschehen wird immer schwieriger für den einen oder anderen. Wenn Sie auf die Zahlen aktuell schauen, wie ist da so Ihr Gefühl? Gut, für die Gründe, die mögen sehr unterschiedlich sein, aber wenn man mal so ein bisschen auch aus dem Aspekt der volkswirtschaftlichen Gesamtschau darauf schaut, für den Standort, hört sich jetzt nicht so gut an, oder?
Genau. Also die Future Value Group als wissenschaftlicher Dienstleister hat vor 15 Jahren ein Modell entwickelt, das ist die von mir schon erwähnte Krisenampel. Und da muss man bei Betrachtung mal der Entwicklung dieser Krisenampel, die typische volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Krisen darstellt, eben auch sehen, dass die Lage einfach viel komplizierter geworden ist, als wir das vor 10 Jahren oder 15 Jahren entsprechend auch hatten. In der Hinsicht ist der Anstieg der Insolvenzen, die wir haben, eher zu erwarten gewesen. Das ist auch immer kein kritisches Niveau, aber dass wir hier nach oben gegangen sind und vermutlich auch noch weiter ansteigen, ist erstmal nicht besonders überraschend. Ich muss vielleicht eines voranstellen. Ich hatte vorhin beim Q-Score über das Thema nachhaltigen Unternehmenserfolg geredet. Und die Beurteilung des nachhaltigen Erfolgs eines Unternehmens ist etwas anderes als einfach die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz, wie wir sie im Ratingmodell haben. Es geht da schon um die Frage, ob das Unternehmen in 10 Jahren auch noch erfolgreich weitergeführt wird. Und wir stellen eben fest, dass die Insolvenzen eben nur die Spitze des Eisbergs sind. Genau wie Sie gesagt haben, ein Großteil aller Unternehmen wird formell nie insolvent, sondern sie wird irgendwann abgewickelt, geschlossen, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, das Unternehmen weiterzuführen. Das ist das große Problem, mit dem wir zu tun haben, und die tieferen Ursachen liegen genau darin, dass eben die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Mit zunehmenden Standortrisiken, zunehmende Herausforderungen, auch zunehmende Nachteile in der Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen, denken Sie an die Positionierung KI in Amerika oder auch in China, führen dazu, dass die Latte höher gelegt wird. Es werden mehr Unternehmen ausscheiden. Ich muss es also als Unternehmen, gerade wenn man an die mittelständischen Familienunternehmen denkt, entweder hinbekommen, meine Zukunftsfähigkeit als Ganzes massiv zu verbessern, um am Ball zu bleiben, oder man rutscht eben zunehmend in einen Bereich, in dem man vielleicht gar nicht jetzt sofort in die Insolvenz landet, aber auf einem absteigenden Ast ist und dann 5 oder 10 Jahre das Unternehmen vielleicht geschlossen wird. Die, die jetzt in die Insolvenz kommen, kann man übrigens auch eines dazu sagen, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele der größeren Insolvenzfälle uns angesehen, gibt es in 100% der Fällen eine Gemeinsamkeit: ein nicht adäquates Risikomanagement. Das ist regelmäßig da, denn diese Idee des Staruk, die ich vorhin erwähnt hatte, wie für alle Kapitalgesellschaften gilt, ist ja, dass ich mich mehr mit den Risiken beschäftige, die Kombinationseffekte durchrechne, um frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen und nebenher bei allen unternehmerischen Entscheidungen eben die Risiken zu berücksichtigen. Und die letzten Insolvenzfälle, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, wie gesagt, haben alle das Gleiche gezeigt. Die Unternehmen hatten kein System implementiert, bei dem man vor jeder Entscheidung gesehen hat, wie viel denn Risiko dazukommt. Man ist also im Prinzip in den Risikoumfang einfach angestiegen, ohne zu wissen, wie groß denn die Gefährdungslage ist. Und das Zweite, die Risikolage wurde nicht fortlaufend überwacht, sodass die jetzt eigentlich vom Gesetz gebotenen geeigneten Gegenmaßnahmen zu spät oder gar nicht initiiert worden sind. Und damit sieht man ein Doppelproblem. Wir haben schwierigere Rahmenbedingungen. Das ist das, was das Unternehmen erstmal hat. Aber wir haben auch eine eigenverursachte Komponente. Und die ist im Kern darauf zurückzuführen, dass die Fähigkeiten im Umgang mit den Risiken eben zu schwach sind und man deshalb notwendige Gegenmaßnahmen systematisch zu spät ergreift.
Das ist also wirklich ernüchternd. Weil in dem Moment, wo Sie das gerade aussprachen, kam mir Folgendes in den Sinn. Wir reden seit, also wir hatten in der Finanzkrise immer wieder darüber gesprochen, arbeitet an dem Rating, an der Eigenkapitalausstattung, auch an Liquiditätsvorsorge, arbeitet am Risikomanagement. Also es wird ja, ist ja gebetsmühlenartig. Es ist wirklich gebetsmühlenartig. Und wenn ich das jetzt höre, bin ich wirklich regelrecht erschüttert. Aber zum Teil wird es auch bestätigt durch mein Tun, wenn ich also in ein Unternehmen reinkomme und dann nur mit Excel-Listen, mit selbstgezimmerten konfrontiert bin, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann, weil sie aus irgendeiner Historie entstanden sind. Und dann, wenn ich das jetzt höre, dann muss ich sagen, lest ihr denn keine Bücher oder lasst ihr euch nicht mit Fachexperten mal kurz besprechen, damit genau das, wie Sie sagen, mit 5 kleinen Themen kann man bereits schon vieles erreichen, dass genau so eine Situation eben vermieden wird. Das ist wirklich ernüchternd. Also da muss ich sagen, hat das was mit Beratungsresistenz zu tun, Herr Gleißer?
Ich glaube eigentlich nur zum Teil. Wir haben auf der einen Seite dieses tiefe psychologische Problem. Der Mensch möchte sich erstmal mit Risiko nicht auseinandersetzen, und je länger ich erfolgreich gewesen bin, desto eher bin ich davon überzeugt, das wird auch in der Zukunft so gut gehen. Das ist das Grundproblem und ist übrigens auch der Anlass, warum eben überhaupt der Gesetzgeber sich damit auseinandergesetzt hat. Wir können in der empirischen Forschung ganz klar zeigen, dass Unternehmen mit einem besseren Rendite-Risikoprofil klar erfolgreicher sind als andere. An der Börse, wir haben das für die letzten 30 Jahre für den Euro-Stocks, für die Stocks analysiert, ist eine riesige Überrendite da. Es ist überhaupt gar kein Zweifel, dass das ein großer Erfolg ist, nicht besonders überraschend. Die Unternehmen machen es trotzdem nicht, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, und es hat der Gesetzgeber solche Anforderungen formuliert. Ich denke, neben diesem psychologischen Aspekt spielt aber in den letzten 3 Jahren noch ein anderes Thema eine Rolle. Aus dem Wunsch, Bürokratie zu vermeiden, sind diese erweiterten Anforderungen des Risikomanagements bis heute nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Das heißt, dass die Abschlussprüfer, das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer, IDW, hat seinen Prüfungsstandard auf diesen Standard nicht aktualisiert. Und deshalb muss man eben leider klar festhalten, dass die jetzigen Abschlussprüfungen einfach völlig wertlos sind. Und wir stellen bei den Fällen, mit denen wir jetzt zuletzt zu tun hatten, Krisenfall BayWa, Warta, Helmer, Insolvenz, fest, dass in allen diesen Fällen die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht umgesetzt worden sind. Die Abschlussprüfer prüfen es nicht, der Vorstand, Aufsichtsrat beschäftigt sich nicht damit. Die Prüfung findet immer erst dann statt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und da muss man eigentlich ansetzen, dass man eben wirklich versteht, dass das Risikomanagement ökonomisch ausgerichtet erstens mal genau das gleiche ist, wie das, was die heutigen gesetzlichen Mindestanforderungen wünschen, nämlich betrachte die Risiken und ihre Kombinationseffekte, um eine Krise so rechtzeitig zu erkennen, dass du noch aus dem Schlamassel rauskommst, und stelle auf der anderen Seite sicher, dass wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, einer großen Investition, du immer eine Risikoanalyse hast, um zu wissen, wie viel Risiko erkaufst du dir damit. Das ist eigentlich nur umzusetzen, und das ist in der Praxis noch nicht mal bei den börsennotierten Unternehmen flächendeckend erreicht. Und im Mittelstand sind die Umsetzungsdefizite noch größer.
Ja, ein Stück weit bin ich ernüchtert. Dabei ist es gar nicht so problematisch. Also wenn der ein oder andere das jetzt hört, dann denkt er sich, ja, siehst du ja, immer nur die Aufsicht und immer nur die Gesetzgebung, die treibt mich zu gewissen Dingen. Wenn man es mal andersrum betrachtet, es geht nicht darum, die Unternehmen weiter zu drangsalieren, sondern so wie Sie eben sagen, die ökonomische Sicherheit und damit natürlich auch die Sicherheit von Arbeitsplätzen zu regeln und dafür zu sorgen, dass durch diese Impulse, ich verstehe so Dinge immer als Impuls, damit mein Unternehmen einfach flotter wird und besser wird. Viele Dinge laufen ja schon nicht verkehrt, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich das jetzt so höre, da ist noch Luft nach oben, und wenn die Zeiten vor allem nicht besser werden oder, ich sage mal, nicht so wie vor 15 Jahren, dass Geld keine Rolle spielte und der Zugang dazu auch nicht und man vieles Dinge auch mit Geld ein Stück weit verschütten konnte, das wird sich sicherlich noch weiter dann für den einen oder anderen ja vielleicht nicht so erfreulich entwickeln.
Genau, man sieht da auch übrigens eine interessante Fehlausrichtung. Wenn ich mal zwei unserer Forschungsfelder, Risikomanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, miteinander vergleiche. Im Risikomanagement hat der Gesetzgeber eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was ökonomisch gefordert ist, ins Gesetz zu gießen, und so wurde es dann auch in den Standards umgesetzt. Identifiziere, quantifiziere und aggregiere die Risiken, die im Einzel oder in Kombination den Bestand deines Unternehmens durch eine schwere Krise gefährden könnten, und die Detailregelung kann man im Fachbuch entnehmen, und die sind auch nicht schwierig umsetzbar. Wir hatten an der TU Dresden schon vor 15 Jahren die Aufgabe zu zeigen, dass man innerhalb eines Tages bei mittelständischen Unternehmen zwischen 10 und 100 Mitarbeitern das umsetzen kann. Überhaupt gar kein Hexenwerk. Die Software dafür, Risikoaggression, steht heute kostenlos zur Verfügung. Das ist ein prinzipienorientierter, unbürokratischer Ansatz. Das exakte Gegenteil ist das, was wir heute bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ansehen. Corporate Sustainability Reporting Direktive, die zugehörigen Standards, hunderte von Seiten, tausende von Aspekten, totale Bürokratie. Die praktische Umsetzung ist dort auch eher gruselig, aber das eigentlich Interessante ist, diese ganzen Nachhaltigkeitsrisiken, um die es da geht, machen vom Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens im Normalfall weniger als 5% aus. Trotzdem wird 20-mal so viel Energie dort hineingesetzt, wie für die Risiken, die wirklich ökonomisch relevant sind. Und das ist wirklich traurig, und das zeigt natürlich vielleicht auch ein bisschen wieder eines der Standortprobleme, mit denen wir zu tun haben, dass ökonomisch wirklich wichtige Aspekte liegen gelassen werden, weil uns irgendein bürokratischer Aufwand die gesamte knappe Arbeitszeit kostet.
Aber ich nehme Ihren Worten ein sehr wichtiges, und zwar, dass letztendlich diese Dinge, mit denen Sie sich auch beschäftigen und das Sie auch schon auch untermauern können durch eben Untersuchungen, wo es halt schiefgelaufen ist bei diesen Fällen, es geht immer um die ökonomische Sicherstellung der Zukunft und um das, dass wir einfach ein Unternehmen auch nicht nur 3 Jahre fortbestehen lassen können, sondern vielleicht auch mal 10 Jahre. Und da möchte ich auch noch mal ganz gerne noch mal einen kurzen Schwenk drauf machen, Herr Gleisner, wenn ich Sie schon mal vor dem Mikro habe, bei der Thema Unternehmensbewertung. Wenn man gerade mal so reinschaut, auch so ein bisschen auch in Ihrer Expertise, viele glauben ja, naja, mein Unternehmen ist jetzt ein Betrag X wert. Aber wenn Sie jetzt mal mit den Themen aufschlagen würden, auch unter den Risikoaspekten, den nämlich nicht erfolgten oder eingepreisten, dann gibt es doch für den einen oder anderen Unternehmer, wenn man sie holt, eine gewisse Ernüchterung, oder?
Ja, also ganz grundsätzlich vielleicht, was ich eigentlich mit dem Thema zu tun habe. Ich bin im Europäischen Bewerterverband der ERCVA für Methodenfragen im Vorstand zuständig. Ich kümmere mich also die Weiterentwicklung solcher Methoden. Und das ist etwas, was durchaus mit meinen beiden anderen Themen strategische Managemententscheidung und Risiko zu tun hat. Denn im Grundsatz ist der Unternehmenswert zunächst einmal eine Kennzahl für das Ertrag-Risikoprofil und damit ein Entscheidungskriterium. Ich sollte also bei einer Investitionsentscheidung meinen Unternehmenswert berechnen, egal ob ich börsennotiert bin oder nicht, um herauszufinden, ob denn das Ertrag-Risikoprofil besser wird. Besseres Ertrag-Risikoprofil heißt steigender Unternehmenswert. Darum geht es uns im Grundsatz. Da geht es um Entscheidungswerte. Ein Spezialfall ist natürlich genau ein Transaktionspreis. Das heißt, da muss ich herausfinden, was kriege ich denn am Markt. Muss man eigentlich klar unterscheiden. Preis und Wert sind zwar unterschiedliche Dinge. Ich kann also an einem Markt etwas anderes bekommen, als das, was das Ding eigentlich für mich wert ist. Wenn man eine sachgerechte Beurteilung des Unternehmenswertes vornimmt, dann muss man eine Bandbreite der zukünftigen Cashflows einschätzen. Das sind übrigens die gleichen Verfahren, die wir in der Risikoaggregation auch nutzen, und berechnet einen Wert, der im Prinzip eine sichere Kennzahl darstellt. Welche sichere Zahl, welcher sichere Geldbetrag ist für mich gleichwertig zu dem unsicheren Geldstrom, den ich aus dem Unternehmen bekommen würde? Darum geht es uns. Wenn es jetzt um die von Ihnen angesprochene Transaktion geht, dann sind tatsächlich gerade viele mittelständische Unternehmer auf den ersten Blick etwas enttäuscht, weil sie eine Bewertung bekommen mit Verfahren, die aus den 60er Jahren stammen. Vollkommene Kapitalmärkte, Capital as a Pricing Modell, einer Welt, in der man von Insolvenz- und Ertragsrisiken einfach gar nichts wusste. Und dann stellt man regelmäßig fest, wenn man diese Verfahren, die von Vollkommenheit eines Kapitalmarkts ausgehen und zum Beispiel Insolvenzrisiken völlig ignorieren, heranlegt, dann kommt einfach ein viel zu hoher Wert aus. Ein halbwegs vernünftiger Käufer wird diesen Wert aber niemals bezahlen, und deshalb, wenn ich eine vernünftige Indikation des Wertes haben möchte, dann muss ich eine Bewertung vornehmen, die Ertragsrisiken, also Gewinnvolatilitäten und Insolvenzrisiken mit einbezieht. Und wenn man die sachgerecht berücksichtigt, dann hat man erstmal einen vernünftigen Orientierungspunkt für eine spätere Diskussion über einen angemessenen Verkaufspreis. Denn ein angemessener Verkaufspreis ist einer, der mindestens so hoch ist wie der fundamentale Wert, den das Unternehmen für mich hat, wenn ich es weiterführen würde.
Bevor wir jetzt dann schließen, Herr Gleißner, möchte ich ganz gerne noch was Positives mitnehmen. Art 1 natürlich würde ich ganz gerne von Ihnen noch, vielleicht gibt es eine Buchempfehlung, wo man sich mal vielleicht einlesen kann. Es steht ja immer unbenommen der Kontakt zu Ihnen. Ne? Also ich werde das hier auch in der Bio dann verlinken, in diesem Podcast, wo man Sie dann auch erreichen kann, um einfach mal vielleicht ein Gespräch mit Ihnen zu führen, um mal zu hören, wie es denn eigentlich so wirklich um einen steht. Aber vielleicht gibt es ja an erster Stelle mal ein Buch, was der ein oder andere mal vielleicht zu sich zugute führen. Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür.
Und ja, danke für die Frage. Ich würde die dann auch gleich in drei Teilen beantworten. Wer das Thema Risikomanagement ökonomisch verstehen möchte, auch die Verbindung mit dem Unternehmenswert, mit der Krisenfrüherkennung, dem kann ich natürlich mein Buch Grundlagen des Risikomanagements empfehlen. Da ist mehr oder weniger alles drin. Wer sich aber nur mal einlesen möchte, ich habe vor ein paar Jahren auch vor dem Hintergrund von Erfahrungen der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise ein kleines Buch geschrieben, Der Vorstand und sein Risikomanager. Das ist eigentlich kein richtiges Fachbuch, sondern eine Geschichte, an realen Fällen angelehnt, bei der man aus dem Dialog eines Vorstands mit seinem Risikomanager über 3 Jahre mal lernt, was denn eigentlich passiert, was gut laufen kann und was schlecht laufen kann. Und da ist so ein bisschen in Textblöcken integriert, so die Basiswissen. Das ist eher mal eine, sagen wir mal, etwas nette Herangehensweise. Und wenn Sie sich für das Thema Zukunftssicherung als Ganzes interessieren, Risikomanagement, wie erwähnt, ist ja ein Teilbereich, dann würde ich Ihnen das Buch von meinem Kollegen Arnold Weismann und mir empfehlen, das zukunftsfähige Familienunternehmen zum Q-Score. Wir haben tatsächlich ein sehr großes Interesse daran, dass dieses wichtige Wissen eben gerade in den Familienunternehmen ankommt, und deshalb haben wir auch mit Springer eine kostenlose Open-Access-Lösung. Also wer nach das zukunftsfähige Familienunternehmen einfach mal kurz googelt, der kommt dann auch auf den kostenlosen Zugang. Wer also sich ein bisschen einlesen möchte, ohne jedes finanzielle Risiko, dann wäre das der richtige Einstieg.
Dann haben wir den Werbeblock jetzt auch hinter uns,
Herr Gleißner. Ja, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben dafür.
Ja, gerne, aber dafür ist es ja auch da, dass man hier auch wirklich ein Takeaway hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Gleißner. Ja, Ihnen und Ihrer Future Value Group ist wirklich alles Gute zu wünschen, auch für die Zukunft. Und ich hoffe, dass auch Ihr Treiben und auch Ihr Tun auch erhört wird, auch im mittelständischen Unternehmen. Und vielleicht kann der Podcast dazu einen kleinen Beitrag leisten. Also vielen Dank nochmal, Herr Gleißner, für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit des Gesprächs. Sie haben ja gemerkt, das ist schon mein und auch der Future Value großes Anliegen. Wir sind ja eben doch in erster Linie wissenschaftlicher Dienstleister. Unsere Intention, unsere Mission besteht darin, dass die Dinge, die in der Forschung bekannt sind, auch dort ankommen, wo sie eine Rolle spielen, nämlich in der Praxis. Und da freut mich, dass wir heute da die Gelegenheit hatten, über diese Dinge zu reden.